True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Ein Täter auf der Suche nach seinem Hund, ein Vierbeiner im XY-Studio und was ihr schon immer über Polizeihunde wissen wolltet. Heute bei True Crime Germany auf den Hund gekommen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 115. Folge von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wie gewohnt Lena.
Moin.
Und André.
Moin.
Ja, zunächst einmal vielen Dank für das tolle Feedback zu unserem, ich setze es mal in Gänsefüßchen, Comeback in der letzten Episode. Das hat uns wirklich sehr gefreut, dass ihr euch darauf gefreut habt. Und deswegen legen wir heute gleich wieder los, haben ein paar neue Fälle für euch am Start. In unserer heutigen Episode geht es tatsächlich tierisch zu. Wir haben für euch zwei Fälle und einen interessanten Infoblock vorbereitet und in allen drei Abschnitten werden wir uns mit Hunden beschäftigen. André, du hast uns einen Fall mitgebracht. Ich glaube, wir entschuldigen dich gleich ein bisschen. Du klingst ein bisschen kränkelnd. Ich will jetzt nur schon mal prophylaktisch hier Vorsorge betreiben, dass die Leute sich nicht beschweren, falls du...
Ja, mich hat es leider ein bisschen erwischt, aber das soll uns heute nicht davon abhalten, hier über einfach spannende Fälle zu sprechen. Und ich gehe gleich rein und für den ersten Fall springen wir ins Jahr 1976, genauer gesagt an den 16. Juni. An dem Tag fanden gleich mehrere geschichtsträchtige Ereignisse statt. Zum einen der Aufstand in Soweto, der auch als Schüleraufstand in Soweto bezeichnet wird. Dieser begann am 16. Juni 76 in Südafrika. Auslöser war der Erlass Afrikaans Medium Decree aus dem Jahr 1974, wonach Afrikaans die Sprache der weißen europäischstämmigen Herrschaftsschicht als verbindliche Unterrichtssprache eingeführt werden sollte. Wer Afrikaans nicht mächtig war, wurde daher im Bildungssystem vernachlässigt. Der Aufstand forderte zahlreiche Todesopfer und führte zu lang andauernden landesweiten Protestaktionen gegen die rassistische Bildungspolitik und das gesamte Apartheidsregime des Landes. Ebenfalls am 16. Juni 1976, zumindest deutscher Zeit, fand ein legendärer Boxkampf statt. Der Kampf der Gladiatoren, George Foreman gegen Joe Frazier. Die beiden trafen im Nassau-Kolosseum Uniondale, New York aufeinander. Foreman, der Titelverteidiger, triumphierte hier vorzeitig, als Frazier in der 5. Runde nach seinem 2. Niederschlag durch ein technisches K.O. verlor. Der Kampf sollte besonders für einen Beteiligten im heutigen Fall wichtig werden. Denn am 16. Juni 1976 kam es zu einem weiteren Ereignis, einem Leichenfund.
Ja, jetzt hast du uns kurz in die Zeit bzw. in den Tag eingeführt und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer angefixt. Aber was hat es denn jetzt genau mit dem Leichenfund auf sich?
Ja, an besagtem Tag brennt in der Nacht ein kleines, recht unzugängliches Waldgebiet in der Kerig, einer Ortsgemeinde im Landkreis Main-Koblenz in Rheinland-Pfalz. Der Lkw-Fahrer Josef Gippert, der zu der Zeit dort unterwegs auf dem Weg zur Arbeit ist, sichtet die Brandwolke und alarmiert umgehend die Feuerwehr vom nächsten stationären Telefon aus. Arthur Klein, Bauarbeiter und nebenbei Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, hat sich schon vorher auf eine kurze Nacht eingestellt, denn er ist Boxsportfan und will unbedingt den Kampf Foreman vs. Frazier im deutschen Fernsehen anschauen. Der Kampf startet gegen 3.20 Uhr deutscher Zeit und die ersten Minuten der ersten Runde kann er sich noch in Ruhe von der Couch aus ansehen. Dann klingelt das Telefon. Ein Brand in einem Waldgebiet. So informiert ihn sein Kollege. Zusammen mit ihnen rückt er aus, während Foreman seinen Titel mit vollen Händen verteidigt. Am Waldstück angekommen ist schnell klar, dass sich der Brandherd auf einer Lichtung befindet, auf der erst kürzlich von Waldarbeitern Reisig und Äste von Rodungsarbeiten zusammengetragen wurden. Dadurch konnten die Flammen noch nicht auf den umliegenden Wald übergreifen, sondern das Feuer konzentrierte sich eher auf die Lichtung. Arthur Klein kämpft sich als erster zum Brandherd durch und was er dort neben verbrannten Ästen und Reisig sieht, lässt ihn zunächst ratlos werden. Er ruft seinen Kollegen zu sich, um sich zu vergewissern, dass er sich nichts einbildet und lässt die Stelle mit einer großen Taschenlampe ausleuchten. Liegt dort in den Flammen etwa eine Leiche? Kurze Zeit später, es ist schon nach 4 Uhr morgens, ist der Brand unter Kontrolle und auch die Kriminalpolizei ist auf dem Weg. Denn Arthur Klein hat sich nicht verguckt. Im Zentrum des Brandes auf der Lichtung liegt der verkohlte Körper einer Frau.
Konnte die Kripo denn an Ort und Stelle noch irgendwelche Spuren sichern oder die Frau zumindest im Ansatz identifizieren?
Na, tatsächlich ja. Davon würde man zuerst mal nicht ausgehen, wenn schon seit geraumer Zeit ein Feuer wütet. Aber wie schon erwähnt, konnten die Flammen nicht, wie vermutlich vom Täter oder der Täterin erhofft, schnell alles mit sich reißen und einen Großbrand auslösen. Schnell stellt die Polizei fest, dass die Frau blonde Haare hatte und zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen sein muss. Und obwohl der Tatort durch die Flammen größtenteils zerstört ist, können die Ermittelnden noch einige Spuren sichern, die einen ungewöhnlichen Zeugen auf den Plan rufen. Bei besagten Spuren handelt es sich um Seilstücke, mit denen die Leiche verschnürt war, sowie ein Karabinerhaken und Stoffreste. Darunter ein Schottenmuster und ein kleines Stück einer Wolldecke, auf der Fussel und Haare sichergestellt werden. Ein Tiermediziner kommt schnell zum Schluss, dass die Haare vermutlich einem Hund gehören, dessen Aufenthalt und Besitzerin oder Besitzer jedoch bis zu dem Zeitpunkt unklar ist. Die Leiche, davon geht die Kripo später aus, muss mit Benzin übergossen und dann auf der Lichtung mit Reisig und den Ästen zusammen verbrannt worden sein, um die Identität so gut es geht zu verschleiern.
Jetzt wissen wir, dass auf den Resten der Wolldecke Hundehaare gefunden wurden. Hat man denn auch den passenden Hund dazu ausfindig machen können?
Ja, den konnte man tatsächlich ausfindig machen und man kann wirklich von Glück sprechen, dass die Hündin in dem Fall gefunden wurde. Die kleine Hundedame war nämlich 3 Tage später etwa 8 Kilometer vom Tatort entfernt auf einer Landstraße unterwegs, ohne Herrchen oder Frauchen. Ein Pärchen, welches die Landstraße mit dem Auto langfährt, sieht die Hündin, folgt ihr langsam einen Moment lang und hält dann an. In der Hoffnung, dass sie vor Scheu nicht auf die Straße läuft oder anderweitig verschwindet. Das Paar hält also an, öffnet die Beifahrertür und die Hündin springt, als wäre sie gar nichts anderes gewohnt, ohne Furcht vom Beifahrersitz auf den Rücksitz und macht es sich auf der Hutablage gemütlich. Eduard Zimmermann, der Moderator von Aktenzeichen XY, nennt sie später Wuschel. Daher geben wir ihr im Rahmen des Podcasts auch diesen Namen. Wuschel sitzt nun also friedlich im Auto und kommt mit dem Paar nach Hause. Es gibt nun 2 Erzählungen von Wuschel und dem Pärchen. Eine besagt, dass Wuschel vorerst bei ihnen wohnen bleibt. Eine andere erzählt, dass sie Wuschel an einen Züchter abgegeben, da sie keine Kapazitäten für eine Hündin haben. So oder so, Wuschel ist erstmal in guten Händen. Indes fahndet die Kriminalpolizei weiter und versucht, die Tote zu identifizieren. Aus verbrannten Überresten Erkenntnisse zu ziehen, füllt bald mehrere Aktenordner, denn jeder Hinweis kann am Ende der entscheidende sein. Der Rock, den sie getragen hat, kann rekonstruiert werden. Ebenso stellen sie fest, dass sie etwa 30 bis 60 Minuten vor ihrem Tod Schweinerippchen mit Kartoffelsalat, Tomaten, Essiggurken und Petersilie gegessen hat. Auch, dass die Todesursache nicht der Brand war, ist schnell durch eine Obduktion einsehbar. Denn als sie auf der Lichtung verbrannt wurde, war sie bereits 2 Tage tot. Wo genau sie gelegen hat, in dem Zeitraum ihrer Ermordung und des Brandes, ist aber unklar. Äußere Verletzungen sind auch nicht nachzuweisen. Trotz der starken Verbrennungen weist vor allem ein Körperteil extreme Auffälligkeiten auf. Ihr Gebiss. Bei der Untersuchung der Zahnstruktur wird eine Fehlstellung der Eckzähne festgestellt, der nie korrigiert wurde. Mit diesen Informationen wendet sich die Kriminalpolizei an das bekannte Fernsehformat Aktenzeichen XY ungelöst und bittet sie darum, Bilder der toten, vermutlich ermordeten Frau, zu veröffentlichen.
Ja, und wie sieht es mit der Wolldecke und den Hundehaaren aus? Also die wurden auch noch weitestgehend untersucht, oder?
Genau, denn Hundehaare sind nachgewiesen und auch hier wendet sich die Kriminalpolizei an die Bevölkerung. So erfährt zum Glück auch das Pärchen, welches Wuschel auf der Landstraße gefunden hat, davon, dass ein noch unbekannter Hund vermutlich mit der Tat zusammenhängt und sogar Zeuge des Mordes und der Brandstiftung sein kann. Immerhin war der Fund der Hündin äußerst ungewöhnlich und recht zeitnah zum Auffinden der Leiche. Also wenden sie sich an die Polizei und geben der Polizei die Möglichkeit, Wuschels Haare mit denen auf der gefundenen Wolldecke zu vergleichen. Und siehe da, Farbe, Struktur und Länge der Hundehaare stimmen überein. Mit Wuschel im Gepäck dreht Aktenzeichen XY einen Filmfall namens, Zitat, Der Feuerhund. Der Film soll helfen, den Fall möglichst gut zu rekonstruieren und die Bevölkerung aufzurufen, mögliche Hinweise an die zuständige Polizei zu liefern. Während der Film in Episode 91 gezeigt wird, ist Wuschel live im Studio und sofort die Attraktion des Abends. Dutzende Anrufe gehen ein, ob die Hündin noch zur Adoption offen steht. Alles dreht sich zu dieser Zeit um den Hund und die möglichen Verbindungen, die er zu der toten Frau und ihrem Täter oder der Täterin haben könnte. Gehörte Wuschel einem der Beteiligten? Und wenn ja, wie konnte die Hündin helfen, mögliche Verdächtige zu überführen?
Ja, aber was mich und alle anderen natürlich auch interessiert, musst du uns jetzt natürlich sagen, ob Wuschel tatsächlich helfen kann, den Fall aufzuklären.
Ja, und da muss ich leider alle enttäuschen, nämlich nein. Die Hundedame hat bei der Aufklärung des Falls, auch wenn man es sich sehr gewünscht hat und das sehr filmreif wäre, leider keine Rolle gespielt. Den Fall aufgeklärt hat ein Zahnarzt. Denn wie ich schon erwähnt hatte, hat die Tote eine starke Auffälligkeit an ihren Eckzähnen aufgewiesen. Das Zahnschema kommt einem Zahnarzt, der sich an einer Patientin erinnert, die genau diese Fehlstellung hat, sehr bekannt vor. Es gibt eine berufsspezifische Zeitschrift namens Zahnärztliche Mitteilungen, kurz ZM, in der ebenfalls ein Artikel über den Fall steht und der explizit auf den Zustand des Gebisses hinweist. Mit seiner Hilfe steht nun endlich ein Name im Raum. Gudrun Horn. Sie lag eingewickelt in die Decke und verschnürt mit Seil und Karabiner im Waldstück und sollte bis zur Unkenntlichkeit verbrennen. Ein Tatverdächtiger ist nach Identifikation der Person auch schnell gefunden, ihr Ehemann. Dieser gibt noch am 16. Juni 1976 eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. In der Hoffnung, dadurch als besorgter Ehemann erst gar nicht unter Verdacht zu geraten. Als die Polizei ihn nach der Identifikation zur Vernehmung aufs Revier bestellt, gesteht er ohne Umschweife. Bei einem Ehestreit hat er sie im gemeinsamen Bett erwürgt und dann am Fundort auf der Lichtung in Brand gesteckt. In der Aktenzeichen XY-Folge vom 11. März 1977 wird ein letztes Mal ein Foto von Hundedame Wuschel gezeigt mit dem Hinweis, wenn Sie diesen Hund wiedererkennen, erinnern Sie sich an die verkohlte Leiche nahe Koblenz. Der Fall wird in der Sendung aufgeklärt mit Hinweisen zum Zahnarzt, dem Ehemann und dessen Geständnis. Wie Wuschel gehört, ist nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass sie auch nicht zu Gudrun Horn oder ihrem Ehemann gehörte. Dennoch ist Wuschels Rolle in diesem Fall keineswegs eine zu ignorierende. Immerhin war sie der Star der Sendung, um mit den Worten von Eduard Zimmermann den Fall abzuschließen.
Und so kommt es, meine Damen und Herren, dass zum ersten Mal in dieser Sendung ein Hund hier bei uns im Studio ist, genauer gesagt eine Hündin. Ja, vielen Dank, André. Das war unser erster Fall für heute, um das Ganze etwas aufzulockern und auch, weil es uns selbst interessiert hat, wollen wir jetzt von Lena erfahren, wie eigentlich die Arbeit von Hunden bei der Polizei aussieht, wie es dazu kommt und was Hunde für Aufgaben bei der Polizei haben können. Und ich würde sagen, Lena, leg doch mal los.
Wenn wir heute schon mal beim Thema Hunde sind, wollen wir euch unbedingt noch einen Abriss über dieses spannende Thema geben. Denn wenn die Polizei an ihre Grenzen stößt, kommen sie zum Einsatz. Während wir Menschen uns auf unsere Augen verlassen, leben Polizeihunde in einer Welt der Gerüche. Einer Welt, die 10.000 Mal intensiver ist als unsere. Ein einziger Atemzug kann ihnen mehr verraten als uns ein ganzer Tatort. Heute schauen wir mal hinter die Kulissen dieser besonderen Partnerschaft zwischen Mensch und Hund. Nicht jeder Hund hat das Zeug zum Polizeihund. Die Polizei setzt hauptsächlich auf zwei Rassen, die sich über Jahrzehnte bewährt haben. Den deutschen Schäferhund und den belgischen Schäferhund, genauer gesagt den Malinois. Diese beiden dominieren heute die Dienststaffeln in ganz Deutschland. Der deutsche Schäferhund war lange Zeit der unumstrittene Star. Mit rund 250.000 Exemplaren allein in Deutschland ist er nach wie vor beliebt. Doch in den letzten Jahren macht ihm der Malinois ernsthafte Konkurrenz.
Woran liegt das genau? Was kann denn der belgische Ableger besser?
Naja, der belgische Kollege ist schlanker, wendiger und hat einen noch stärkeren Arbeitsdrang. Friedrich Merz liebt diese Hunde. Während der deutsche Schäferhund als etwas ruhiger und ausgeglichener gilt, ist der Malinois der Workaholic unter den Hunden. Ein Hund, der niemals aufhört. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen beschreibt es so: Malinois zeichnen sich durch ihren ausgeprägten Spieltrieb und ihre physische Beschaffenheit aus. Was harmlos klingt, ist in Wahrheit eine explosive Kombination aus Intelligenz, Ausdauer und dem unbedingten Willen zu arbeiten. Diese Hunde haben einen An-Aus-Schalter, der fast nie auf Aus steht. Auch andere Rassen finden ihren Weg zur Polizei. Rottweiler, Riesenschnauzer, holländische Schäferhunde oder sogar Mischlinge. Doch die beiden Schäferhund-Varianten bleiben die erste Wahl, weil sie die perfekte Balance aus Mut, Intelligenz und Führbarkeit mitbringen.
Aber wie genau läuft denn die Ausbildung ab?
Die Ausbildung zum Polizeihund beginnt tatsächlich sehr früh. Schon mit wenigen Wochen kommen die Welpen zu ihren zukünftigen Hundeführern. Das ist kein Zufall. Die Bindung zwischen Hund und Mensch ist das Fundament ihrer späteren Zusammenarbeit. Nur etwa jeder hundertste Hund schafft es überhaupt in die Polizeiausbildung. Die Eingangsprüfung ist gnadenlos. Mut, Zuverlässigkeit, ausgeprägter Spiel und Beutetrieb müssen stimmen. Bei Schutzhunden bevorzugt die Polizei größere, stärkere Tiere, denn ihre Präsenz allein soll bereits deeskalierend wirken. Die Grundausbildung dauert zwischen 18 Monaten und 2 Jahren und kostet bis zu 20.000 Euro. Dabei lernen die Hunde zunächst das Wichtigste: Gehorsam und die Schutzhundeausbildung. Sie müssen lernen, ihren Hundeführer zu verteidigen, Täter zu verfolgen und im Notfall zu beißen. Doch sie lernen auch, wann sie nicht zubeißen dürfen. Eine Gratwanderung, die über Leben und Tod entscheiden kann.
Wie nehmen die Hunde diese Ausbildung denn wahr? Worte wie Grundausbildung und Lernen zu beißen klingen ja jetzt schon eher drastisch.
Das ist tatsächlich ganz spannend, denn was viele nicht wissen, das Training ist ein einziges großes Spiel. Moderne Polizeihundeausbildung setzt komplett auf positive Verstärkung. Bestrafung hemmt das Lernverhalten und zerstört das Vertrauen. Stattdessen werden die Hunde mit dem belohnt, was sie am meisten lieben: Spiel, Futter oder einfach ein überschwängliches Fein von ihrem Partner. Aber natürlich gibt es nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Und so beschäftigen sich auch Tierschützer mit der Thematik Polizeihunde. Während die einen in den vierbeinigen Beamten unverzichtbare Helfer sehen, kritisieren andere ihre Ausbildung und ihren Einsatz als Tierquälerei. Ein Wendepunkt kam mit der Verschärfung des Tierschutzgesetzes 2022. Seit Januar dieses Jahres ist es ausdrücklich verboten, Hunde mit Gewalt zu erziehen oder zu trainieren. Das klingt selbstverständlich, hat aber massive Auswirkungen auf die Polizeiarbeit. Denn jahrzehntelang setzten die Behörden auf sogenannte Stachelhalsbänder, Halsbänder mit nach innen gerichteten Metallspitzen, die sich bei Zug um den Hals des Hundes pressen. Die Polizei argumentierte, diese Hilfsmittel seien unverzichtbar. Zitat: Eine jederzeitige Kontrolle und Führbarkeit des Hundes ist beim Verzicht auf bestimmte Halsbänder nicht mehr garantiert. Zitat Ende, warnt die Polizei Schleswig-Holstein. Noch drastischer formuliert es Niedersachsen. Zitat: Beim gezielten Beißen durch einen Diensthund kann es dazu kommen, dass der Hund den Biss nicht löst. Zitat Ende. Ein Schmerzimpuls durch das Stachelhalsband sei dann das einzige Mittel, das Tier wieder loszubekommen. Kritiker wie TV-Hundeexperte Martin Rütter sehen das völlig anders. Zitat: Die Polizei züchtet und kauft Hunde für ihren Schutzdienst, die derart triebhaft sind, dass sie eigentlich nur eine Sache im Kopf haben. Feuerfrei und reinbeißen. Zitat Ende. Das Problem liege nicht bei den Hilfsmitteln, sondern bei der grundsätzlich verfehlten Ausbildung. Ein Vorfall in Riesa im Januar 2025 lieferte auch der Tierschutzorganisation PETA neue Munition. Videos zeigten, wie ein Polizist seinen Diensthund am Hals packte und gegen eine Leitplanke drückte, um ihn zum Beißen eines Demonstranten zu bringen. Ein zweiter Hund verbiss sich gleichzeitig in den Arm eines anderen Polizisten. PETA erstattete Strafanzeige und sieht darin den Beweis für ihre These. Der Einsatz von Polizeihunden ist grundsätzlich tierschutzwidrig. Die Polizei schweigt sich zu solchen Vorfällen meist aus. Über Riesa möchte sie, Zitat, nicht öffentlich sprechen. Das befeuert die Kritik zusätzlich und nährt den Verdacht, dass problematische Praktiken systematisch vertuscht werden. Doch nicht alle Experten teilen diese radikale Sichtweise der PETA. Die Bundeswehr, die ebenfalls Diensthunde einsetzt, hat ihre Ausbildungsmethode bereits vor Jahren reformiert. Zitat: Positive Bestätigung statt Leinendruck, Klickertraining und Familienanschluss statt Zwingerhaltung. Zitat Ende. So beschreibt Oberstabsveterinärin Dr. Esther Schalke den Wandel. Die Wissenschaft gibt ihr recht. Zitat: Strafen führen zu Vermeidungsverhalten und Unzuverlässigkeit. Zitat Ende. Ein schlechthöriger Familienhund sei ein Ärgernis. Aber, Zitat, wenn ein Kampfmittelspürhund nur so tut, als ob er sucht, kann das für Mensch und Hund gefährlich werden. Zitat Ende. Moderne Ausbildung setzt daher auf positive Verstärkung und enge Bindung zwischen Hund und Mensch. Studien zeigen tatsächlich, dass Polizeihunde erheblichen Belastungen ausgesetzt sind. Wissenschaftliche Untersuchungen dokumentieren signifikante Stressreaktionen während Schutzdienstübungen. Die Herzfrequenz der Hunde steigt dramatisch an. Blutwerte verändern sich messbar. Doch bedeutet das automatisch Tierquälerei? Experten sehen das differenziert. Zitat: Ein Polizeihund muss viel aushalten und steht bei Einsätzen nicht selten über viele Stunden unter Stress. Zitat Ende. Erklärt ein Fachmann für Hundeernährung. Entscheidend sei, dass die Tiere darauf vorbereitet und entsprechend versorgt werden. Der Deutsche Tierschutzbund bringt es auf den Punkt. Es darf keine Sonderregel für Polizeihunde geben. Zitat: Damit werden Polizeihunde dem Schutz des Tierschutzgesetzes entzogen und somit zu Hunden zweiter Klasse. Zitat Ende. Die Frage ist nicht, ob Polizeihunde eingesetzt werden sollen, sondern wie. Moderne, wissenschaftlich fundierte Ausbildungsmethoden können sowohl den Tierschutz als auch die Effektivität gewährleisten. Die Herausforderung liegt darin, jahrzehntelang etablierte Praktiken zu überdenken und neue Wege zu gehen.
Ja, das ist alles echt sehr spannend und natürlich wichtig für das Tierwohl. Aber was kann so ein Polizeihund denn dann nach der Ausbildung?
Nach der Grundausbildung beginnt die Spezialisierung. Die meisten Hunde werden dual ausgebildet. Sie sind sowohl Schutz- als auch Spürhunde. Aber jeder Hund hat nur ein Spezialgebiet beim Spüren, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Bandbreite ist beeindruckend. Rauschgift, Sprengstoff, Waffen, Bargeld, Datenträger, Leichen, Brandmittel, sogar USB-Sticks können moderne Polizeihunde erschnüffeln. Diese digitalen Spürnasen wurden nach dem prominenten Missbrauchsfall Lukte entwickelt, als ein Hund einen übersehenen USB-Stick in einer Sesselritze fand. Bei der Personensuche sind sogenannte Man-Trailer die Spezialisten. Sie können einer individuellen Geruchsspur bis zu 12 Stunden nach ihrer Entstehung folgen. Jeder Mensch hinterlässt durch abgefallene Hautschuppen eine einzigartige Duftspur. Die Bakterien auf diesen Schuppen produzieren weiterhin Abbauprodukte. Das ist die Fährte, der die Hunde folgen. Aber die Natur setzt Grenzen. Bereits nach wenigen Stunden wird die Spur schwächer. Wetter- und Umwelteinflüsse verwischen sie. Deshalb ist der Einsatz von Mantrailern bei wochenlang vermissten Personen meist aussichtslos. Auch wenn die Medien etwas anderes suggerieren. Das Besondere an Polizeihunden ist und bleibt aber ihre Beziehung zum Menschen. Diese Hunde leben nicht in der Kaserne, sie leben in der Familie ihres Hundeführers. Nach Feierabend sind sie ganz normale Familienhunde, die auf der Couch liegen und mit den Kindern spielen. Diese enge Bindung ist kein netter Nebeneffekt, sondern überlebenswichtig. Wissenschaftliche Studien zeigen, Hunde mit einer sicheren Bindung zu ihrem Menschen sind stressresistenter und arbeiten zuverlässiger. In Gefahrensituationen orientieren sie sich an ihrem Partner, bleiben ruhiger und erholen sich schneller von belastenden Einsätzen. Die Bundeswehr beschreibt es so, Zitat, ein Hund hat das Bedürfnis, in einem festen Sozialverband zu leben. Den Hund ohne feste Bezugsperson als reine Ressource zu nutzen, ist nicht artgerecht. Zitat Ende. Diese Erkenntnis hat das Diensthundewesen revolutioniert. Der Alltag eines Polizeihundeteams ist abwechslungsreich. Mehrmals pro Woche stehen Trainingseinheiten an, dazwischen Einsätze bei Demonstrationen, Fußballspielen oder Durchsuchungen. Die Hunde wissen genau, wann es ernst wird. Oft reicht schon der Wechsel des Halsbandes als Signal. Doch auch Polizeihunde haben Feierabend. Im Dienst sind sie nur, wenn sie wirklich arbeiten. Den Rest der Zeit sind sie entspannte Familienmitglieder. Mit einem kleinen Unterschied, sie sind immer wachsam und immer bereit.
Wie lange kann so ein Polizeihund diese Arbeit denn machen?
Nach etwa 10 Jahren geht auch für Polizeihunde die Karriere zu Ende. Die meisten bleiben bei ihren Hundeführern, eine Entscheidung des Herzens, nicht der Vorschrift. Doch der Staat lässt sie nicht im Stich. In allen Bundesländern gibt es mittlerweile eine Diensthunderente. In Hamburg sind es 110 Euro monatlich. In Thüringen 85 Euro, in Bayern 75 Euro. Diese Unterstützung ist mehr als berechtigt. Diese Hunde haben jahrelang ihr Leben riskiert, Bomben gefunden, Vermisste gerettet und Straftäter gefasst. Pepsi, eine pensionierte Hündin aus Thüringen, hat in 9 Dienstjahren fast 300 Einsätze hinter sich gebracht. Sie und ihre Kollegen haben sich ihre Rente mehr als verdient. Polizeihunde sind weit mehr als hochspezialisierte Werkzeuge der Kriminalitätsbekämpfung. Sie sind Partner, Familienmitglieder und manchmal Lebensretter. Ihre übermenschlichen Fähigkeiten machen sie zu unverzichtbaren Helfern. Aber ihre menschlichen Eigenschaften machen sie zu etwas Besonderem. In einer Zeit, in der Technologie immer mehr übernimmt, beweisen diese Vierbeiner täglich, dass manche Dinge nicht zu ersetzen sind. Das klingt vielleicht etwas hochgestochen, aber ihre Nase ist präziser als jedes Gerät, ihre Loyalität unbezahlbar und ihre Bereitschaft zu helfen ist grenzenlos.
Ja, und für unseren zweiten Fall in dieser Folge verschlägt es uns erneut in das Jahr 1976. Ist tatsächlich ein reiner Zufall, muss man an dieser Stelle sagen, dass beide Fälle sich eben genau in diesem Jahr abgespielt haben. Und die Verbrechen, um die es dabei geht, fanden im Ruhrpott statt und wurden zu Beginn der Ermittlung auch noch in einen Zusammenhang gestellt. Und zunächst gehen wir dafür nach Stukenbrock. Das ist ein Stadtteil von Schloss Holte, Stukenbrock in der Nähe von Bielefeld. Ja, und das neue Jahr 1976 ist gerade frisch angebrochen und auf den Straßen finden noch die Aufräumarbeiten der Silvesterfeierlichkeiten statt. Auch die junge BWL-Studentin Gisela startet gut gelaunt ins Jahr 1976, auch wenn bereits am ersten Arbeitstag, also am 2. Januar, auf der Arbeit eine aufwendige Inventur ansteht. Gisela arbeitet in einer Boutique, die ihrer Freundin Waltraud gehört und diese Boutique ist in Gelsenkirchen. Waltraud besitzt gleich mehrere Geschäfte, komplett verteilt im Ruhrgebiet. Gemeinsam starten die beiden an diesem Morgen in den Freitag. Um sich das Neujahrsgeschäft nicht entgehen zu lassen, ist die Boutique trotz Inventur geöffnet. Kurz vor dem Mittag muss Waltraud jedoch das Geschäft verlassen. Gisela bleibt allein zurück und lässt den Laden für Kunden geöffnet über den Mittag, auch um ein paar Sonderangebote loszuwerden.
Ist in dieser Zeit denn jetzt irgendwas Besonderes oder Auffälliges passiert?
Ja, zunächst nicht wirklich. Also man konnte rekonstruieren, dass Gisela in den Mittagsstunden 12 Kundinnen bedient hat, beziehungsweise eher 13. Es gab da eine junge Dame, die sich einen neuen Rock kaufen will, aber nicht genügend Geld dabei hat und sich dann diesen Rock zurücklegen lässt, um ihn dann gegen 14 Uhr abzuholen. Aber dazu wird es nicht mehr kommen. Um 13.40 Uhr wird Gisela zum letzten Mal lebend von einer Zeugin im Geschäft gesehen. Was dann passiert, lässt sich ebenfalls ziemlich genau rekonstruieren. Irgendwann zwischen 13.40 Uhr und 14 Uhr ist die junge Studentin kurz im Lagerraum. Dabei wird sie von einem Mann überrascht und angegriffen. Der Täter geht sehr rabiat und brutal vor und erdrosselt Gisela mit einem Elektrokabel, ehe er sie entkleidet und sich an ihr vergeht. Es ist nun 14 Uhr und das Mädchen, das sich den Rock zurücklegen lassen hat, erscheint wieder in der Boutique. Doch im Augenwinkel sieht sie zwei Beine am Boden liegen bei den Lagerräumen. Zunächst vermutet sie, ja, vielleicht auch naheliegend, eine Schaufensterpuppe, spürt jedoch gleichzeitig eine Gefahrensituation und verlässt instinktiv den Laden. Etwa eine Stunde später wird Giseles Leiche dann von anderen Kundinnen entdeckt. Die Polizei ist alarmiert und spekuliert über einen eventuellen Serientäter.
Es ist schon kaum vorstellbar, dass sich so eine Tat am helllichten Tag in einem nicht gerade unbelebten Geschäft abspielt. Hat der Täter denn dann erneut zugeschlagen?
Drücken wir es zunächst mal so aus. Es gab einen weiteren Zwischenfall bzw. ein weiteres Verbrechen nur 5 Tage später auch in Gelsenkirchen und das tatsächlich keine 300 Meter vom Tatort von Giselas Ermordung entfernt. Die 37-jährige Marianne ist zu diesem Zeitpunkt allein in ihrer Wohnung, als sie sich von so, ja, merkwürdigen Geräuschen im Hausflur gestört fühlt. Als sie die Wohnungstür dann öffnet, wird sie direkt von einem Mann angegriffen und überwältigt. Er drängt sie in das Kinderzimmer und droht sie zu töten, wenn sie sich seinen Forderungen widersetzen würde. Auch hier hat der Täter ein Sexualverbrechen im Sinn und zwingt sein Opfer, sich auszuziehen. Aus Angst folgt Marianne den Anweisungen des Mannes. Doch bei der ersten Gelegenheit flieht die Frau nackt aus der Wohnung und schließt sich auf der Etagentoilette ein. Eine Reaktion, die ihr ziemlich sicher das Leben gerettet hat.
Ist der Täter dann geflohen und hat gar nicht erst versucht, sein schlimmes Vorhaben irgendwie zu beenden?
Ja, André, tatsächlich kam es dann ganz anders. Der Mann, der Marianne vergewaltigte, läuft dann auf die Straße. Aber nicht, um sein Opfer zu suchen oder zu verfolgen. Nee, er hat etwas anderes im Sinn. Mehrere Zeugen berichten, dass er diverse Leute anspricht und fragt, ob man seinen großen schwarzen Hund gesehen habe. Und tatsächlich trägt der Mann auch eine Hundeleine in der Hand. Auch das Opfer des Überfalls, also Marianne, bestätigte später, dass ihr Peiniger diese Leine bei sich trug. Der Verbrecher wird dann etwas später fündig. Sein Hund befindet sich in einer Seitenstraße in der Nähe des Tatorts und lässt sich wieder anleihen. Und von da an fehlt zunächst jede Spur von Hund und Härchen.
Und die Polizei stellte dann eine Verbindung zwischen den beiden Fällen her?
Das lag nahe, allein aufgrund des Modus operandi. Es gab einen Mord und eine Vergewaltigung, der vielleicht ein weiterer Mord gefolgt wäre, wenn das Opfer nicht so mutig reagiert hätte. Beides waren in jedem Fall Sexualverbrechen und gestohlen wird an beiden Tatorten nichts. Und der zeitliche Abstand zwischen den Taten beträgt nur mehrere Tage. Wie dem auch sei, es gibt eine sofort eingeleitete Fahndung, die jedoch über Monate erfolglos bleibt. Obwohl es ja nicht gerade wenig Zeugen gibt, die den Mann und auch den Hund gesehen haben müssten. Der Leiter der Mordkommission zieht nach einem halben Jahr ohne Fahndungserfolg dann die Option der Fernsehfahndung in Betracht. Er ruft Eduard Zimmermann, den Erfinder und damaligen Moderator von Aktenzeichen XY an und schildert sein Anliegen. Es handelte sich um einen ziemlich verrückten Fall. Ein Mann läuft mit einem riesigen Hund durch Gelsenkirchen, begeht einen Mord, verliert seinen Hund, vergewaltigt eine Frau und sucht anschließend nach seinem Haustier, anstatt die Flucht anzutreten.
Die Fernsehfahndung und damit der direkte Gang in die Öffentlichkeit gilt ja seit jeher als einer der letzten Optionen für die Aufklärung eines Verbrechens und das mit einer erstaunlich hohen Aufklärungsquote. Konnte die TV-Ausstrahlung denn der Kriminalpolizei auch dann in dem Fall weiterhelfen?
Ja, man hat ein Phantombild und kann dank der Zeugen verifizieren, dass es sich bei dem Hund um einen Rottweiler handelt. Zudem vermutet man, dass der Hund eventuell erst kurz vor dem zweiten Verbrechen zu seinem Herrchen und damit dem Gesuchten gestoßen war. Gegenüber Passanten erwähnt er, dass sich das Tier erst noch an ihn gewöhnen müsse. Obwohl man sich nach wie vor nicht zu 100% sicher war, dass beide Verbrechen von ein und demselben Täter ausgeführt wurden, entschied man sich am Ende dafür, beide Taten in einem gemeinsamen Filmfall am 4. Juni 1976 bei Aktenzeichen XY auszustrahlen. Es war auch die 87. Sendung des Erfolgsformats. Nach dem Filmfall präsentiert dann der zuständige Gelsenkirchen Hauptkommissar den Fernsehzuschauern auch das erwähnte Phantombild.
Gab es denn dann aussagekräftige Zuschauerreaktionen?
Tatsächlich schon. Schon kurz nach der Ausstrahlung der Live-Sendung geben Anrufer neue Hinweise und Spuren an die Polizei weiter. So berichtet ein Hobbyfotograf von einer zufälligen Entdeckung auf einem seiner Fotos, die er in der Nacht zum 7. Januar in einer Gaststätte geschossen hat. Eigentlich habe er nur seine Freundin, die dort als Kellnerin arbeitete, fotografieren wollen, doch auf dem Foto ist auch ein fremder Mann zu sehen, der eine Hundeleine in der Hand trägt. Der Mann auf dem Foto ähnelt der Phantomzeichnung dabei verblüffend. In der Folge meldet sich die Kripo mit dem Foto aus der Gaststätte bei sämtlichen Hundehändlern Gelsenkirchens. Und das Ergebnis ist verblüffend. Ein Hundehändler erkennt auf dem Foto einen Kunden, der am 6. Januar für 600 Mark einen Hund erwarb, der in der Tageszeitung inseriert wurde. Und auch ein Taxifahrer meldet sich bei der Polizei, der behauptet, dass er den Verdächtigen Anfang Januar nach Dortmund gefahren habe. Dadurch ergibt sich ein neues Fahndungsgebiet. Die Dortmunder Kollegen werden mobilisiert und ermitteln tatsächlich den Namen des Verdächtigen. Hans-Dieter D., 28 Jahre alt und bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, auch aufgrund von Sexualverbrechen.
Wie ging man dann vor? Denn so richtig hieb- und stichfest war die Situation ja trotzdem nicht, oder?
Ja, in der Tat ist die Situation gar nicht so einfach. Denn auch die nächste Sendung Aktenzeichen XY ungelöst steht bevor und man ist sich unsicher, ob man das Foto des Verdächtigen im Fernsehen veröffentlichen soll. Natürlich würde das die Ergreifung des Mannes irgendwie erleichtern. Auf der anderen Seite wäre aber eine mögliche Identifizierung des Täters bei einer Gegenüberstellung mit dem Vergewaltigungsopfer Marianne vor Gericht dann nur halb so viel wert, wenn das Opfer zuvor bereits ein Foto des Mannes im Fernsehen sieht. Kurz vor der Sendung entschied man sich gegen die Veröffentlichung des Namens und des Fotos des Tatverdächtigen. Vermutlich war diese Entscheidung richtig, da der Mann sich dadurch vielleicht auch in Sicherheit wiegen konnte. Ein weiterer Tipp führt dann zur Festnahme von Hans-Dieter D. Ein Zeuge berichtet der Polizei von einer Wohnung, in der sich der Gesuchte vermutlich aufhalte. Und das stimmt auch. D. wird in seinem Versteck geschnappt. Die erste Überraschung? Hans-Dieter D. gibt das Verbrechen vom 7. Januar 1976 zu. Sprich, die Vergewaltigung von Marianne. Er erklärt, dass er ein absoluter Hundenarr sei und sich für einen Rottweiler interessierte und aufgrund eines Zeitungsinserats nach Gelsenkirchen fuhr, um sich seinen Wunsch zu erfüllen. Vor lauter Glück versackt er dann in einer Gaststätte, in der er versehentlich auf das Foto mit der Kellnerin geriet. Die Tat am folgenden Tag sei dann unter starkem Alkoholeinfluss geschehen.
Und was war mit dem Vorwurf des Mordes an Gisela?
Ja, die zweite Überraschung folgte dann leider auf dem Fuße. Auf Nachfrage der Kriminalpolizei zeigt sich Hans-Dieter D. empört. Mit dieser Tat habe er überhaupt nichts zu tun. Und das ist auch korrekt. D. besitzt für den Tattag des 2. Januars ein unerschütterliches Alibi, kann also nicht der Mörder von Gisela sein. Und auch das Gericht ist davon überzeugt und verurteilt D. letztlich aufgrund der Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Der Rottweiler des Täters hat übrigens nicht die Seiten gewechselt, denn wie wir ja bereits vorhin erfahren haben, werden Polizeihunde von der Jugend an besonders erzogen, was mit diesem Hund nicht mehr möglich war. Er wird in der Folge einem Züchter in die Hände gegeben. Tragisch an der Geschichte ist nur, dass der wahre Mörder der jungen Studentin Gisela bis heute nicht ermittelt werden konnte. Dieses Verbrechen bleibt also weiterhin ungeklärt. Ja, und das soll's auch für heute gewesen sein mit True Crime Germany. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Heute mal ein paar Fälle, in denen Hunde eine mehr oder weniger große Rolle gespielt haben. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt True Crime Germany. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.